Ja, ich bin immer wieder fasziniert, dass die Brüder die Texte aus dem Buch nehmen, das wir gerade durchnehmen. Es geht heute um diesen Tag des Herrn. Und es ist in der Tat so, dass wir oft eine Herausforderung haben, die Ereignisse in der Heiligen Schrift in so einen Zeitstrahl einzuordnen. Ja? Die Mütter oder die Menschen, die kochen, die wissen, dass es gibt Rezepten, da muss man einfach die Reihenfolge einhalten. Also wenn man die Ingredienten, die Inhalte einfach so durcheinander reinwirft, dann kann passieren, dass da nichts bei rumkommt, als irgendein undefinierbarer Zustand. Ja? Und so ist das auch beim Lesen der Heiligen Schrift, gerade wenn es darum geht, um die Prophetie einzuordnen. Ich habe heute etliche Folien mitgebracht und ich gebe euch drei Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Und ich bitte euch, dann, wenn ihr Fragen habt, an diesen Zeiten auch zu stellen. Also zeitliche Einordnung des Ereignisses des Propheten Joel. Es gibt drei Punkte, die ich heute machen möchte. Ich weiß, das ist sehr klein. Ich habe nicht gedacht, dass er so klein wird. Das ist jedes Mal, ich mache es immer größer und größer und es wird immer kleiner und kleiner. Es scheint ja fast mit einem Wunder zu tun zu sein. Ich weiß es nicht. Drei Punkte möchte ich heute durchlaufen. Einmal Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2 verstehen, die Zeit in Joel hineinspricht verstehen und dann meinen aktuellen Fokus verstehen. Warum gerade diese Punkte, möchte ich ganz gut erklären. Wir haben im Kapitel Joel überhaupt, haben wir ein Thema im Kapitel 3, die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und bevor wir das im Kapitel 3 beleuchten werden oder zusammen studieren wollen, möchten wir das zeitliche einordnen und in unserem Verständnis auch auseinanderhalten. Ja, warum es nicht vom gleichen Ereignis gesprochen wird. Das ist ganz wichtig, Geschwister, dass wir das nicht alles durcheinander werfen, gerade in der Bibel. Dann möchten wir die Zeit verstehen, der Tag des Herrn, weil er mal heute sehr gut eingeleitet. Es wird heute sehr im Wesentlichen um diesen Tag des Herrn gehen. Und wollen wir den beleuchten und dann wollen wir gucken, was wir damit machen können, ja? Wie wir dann stehen. Also erst einmal die Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2. Ich lese den Text, falls es jemandem nicht möglich ist zu lesen, kann gerne zuhören. Ich möchte hier beginnen. Es hat aber die Welt, das ist nämlich die Vorwort zur Bibel, das muss man dazu sagen, der Text ist aus 1. Mose 11 und ich beginne mit einem Vorwort zur Bibel. Es hat aber die Welt einerlei Zunge und Sprache, als sie nun nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten da selbst. Und sie sprachen untereinander wohl auf, lass uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Steine und Erdharz als Mörtel und sprachen wohl auf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Da fuhr der Herr hernieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach, siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lass uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So verstreute sie der Herr von dort und allen Ländern, dass sie aufhören mussten, ihre Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat, alle Länder Sprache, und sie von dort zerstreut hat in alle Länder. Ja, das ist das Vorwort zur Bibel, zu der ganzen Bibel. Die aufmerksamen Leser werden dann verstehen, warum das Vorwort ist, weil im Kapitel 11 zerstreut der Herr die Menschen. Und im Kapitel 12 sagt er zu Abraham, ich will durch dich alle Menschen segnen. Und ein aufmerksamer Leser muss sich die Frage stellen, wie soll das geschehen? Wie soll diese Segnung geschehen? Ja, die Verheißung an Abraham, durch dich sollen alle Menschen des gesegnet werden. Wie geht das überhaupt? Ja? Deswegen auch der Vorwort zur Bibel. Ich möchte das mal schematisch aufstellen, damit wir das verstehen. Das ist ein großer Text. Und zwar, wir lesen dort erstmal alle Welt. Es gab allerlei Zungensprache. Menschen, das selbst bauten, sprachen untereinander, also sie verständigten sich. Und das Ziel war, lass uns Ziegel bauen. Das große Ziel, Stadt und Turm zu bauen. Und da sehen wir, dass es ein sehr menschorientiertes Handeln war. Sie wollten sich selbst einen großen Namen machen. Aber dann sehen wir, dass unser Herr herabfährt und dann handelt Gott. Ja, und zwar sehen wir, dass er sich Stadt im Sturm beschaut und dann sagt er, lass uns herniederfahren. Keiner des anderen Sprachen versteht, also er verwechselt die Sprachen, vermischt die Sprachen, sie verstehen das nicht. Da ist nicht mehr der Mensch da selbst, sondern in dem Fall ist Gott da selbst. Und wir werden gleich auch die Parallelen erkennen, wenn wir verstehen, dass die Sprachen verwirrt sind. Ja, also wir sehen hier ein gottzentrales Handeln. Gott handelt. Und Gottes Handeln steht bis heute im Mittelpunkt der menschlichen Handeln. Das ist eine Regel, die wir mitnehmen können. In allem menschlichen Handeln ist Gott zentral dabei. Das ist das, was immer gilt. Das nennt man auch Souveränität Gottes. Er tut, was er will und keiner kann ihn stoppen oder seine Meinung ändern. Wir sehen hier die Zusammenhänge. Zum Beispiel, da sagen die Menschen, und was sagt Gott darauf? Ja, sie sprachen miteinander und wenn Gott eingreift, sprach keiner. Da waren Menschen im Mittelpunkt, jetzt ist Gott im Mittelpunkt. Sie waren alle in einer Ebene, dann zerstreute sie in verschiedenen Ländern. Ja, und es war nicht mehr eine Welt, sondern es waren alle Länder. Also wir merken, das Deckel ist so aufgebaut, dass Gott eingegriffen hat und Menschen zerstreut hat. Und was lernen wir daraus? Es geht die ganze Menschheit an. Dieses Vorwort zur Bibel betrifft die ganze Menschheit. Das betrifft nicht irgendein Mann, irgendein Volk oder irgendein Stamm. Das betrifft die ganze Menschen. Ja? Wir sind allesamt Sünder und diese Sprachverwirrung, die geschah, dass alle Menschen davon beeinflusst. Die ganze Welt ist davon beeinflusst. Heute ist man mehr dabei, eine Sprache zu lernen, dass man zumindest in einer Sprache weltweit kommunizieren kann. Aber wir sehen diese Sprachverwirrung. Zerbruchte Einheit des Menschen und Entlassung aus der Gegenwart Gottes. Gott hat sie aus ihrer Gegenwart entlassen. Und Gott ist immer noch Gott der Menschheit. 1. Mose ist das ganze Vorwort zur ganzen Bibel und Fundament, auf das sich restliche Offenbarung Gottes aufbaut. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie geht es weiter? Und ich möchte euch ganz kurz schematisch, ich werde natürlich nicht die ganzen Bibeltexte bis dahin lesen, das funktioniert gar nicht, aber ich möchte ganz kurz schematisch etwas zeigen. Und zwar, Gott macht Folgendes, er nimmt sich ein Sem, aus Sem nimmt er sich den Abraham, dann kommt der Isaac und dann kommt Jakob und wir merken, wie Gott anfängt zu reduzieren. Und dann kommt Juda, der Stamm Juda von Jakob, also nicht von 12 Söhnen kommt ein Sohn oder ein Stamm in Frage. Und dann lesen wir durch die Bibel hindurch, das zeugt uns auch das Neue Testament, in beiden Geschlechtsregistern, wie Gott den Weg unseres Messias, Herrn Jesus Christus, vorbereitet. Und aus diesem Stamm Juda kommt unser Herr, nämlich Davids Sohn, Jesus Christus. Und das nennt die Bibel eine Reduktion. Ja? Gott macht Folgendes, er reduziert die Verheißung gilt für alle, ja, aber sein Handeln reduziert die Verheißung, aber sein Handeln gilt allen Menschen. Alle Menschen sind davon betroffen. Kein Mensch ist aus seiner Perspektive irgendwie rausgelassen. Das geht gleich weiter, Geschwister. Es gibt auch ein Gegenüberstück und dann lesen wir, dass Jesus sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch, wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Und das sehen wir auch schon, dass es auch in diesem Text eine kleine Reihenfolge gibt. Wir haben einen Herrn, der seinen Dienst macht auf dieser Erde und dann, wenn der Dienst zu Ende ist, kommt der Tröster. Also wir merken in der Bibel, auch in der Offenbarung Gottes, das ist ganz entscheidend, in der Offenbarung Gottes gibt es eine Reihenfolge, wie Gott sich offenbart. Ja, und da kommt Pfingsten. Ich lese den Text und dann gibt es ein kleines Bildchen dazu. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren die alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, die von einem gewaltigen Wind und erfüllt das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen in Zungen zerteilt, die vom Feuer, und es setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer, aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun diese Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, siehe, sie sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Pater, Meder, Elamiter und die, wir wohnen mit Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus und Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und der Gegend von Kyrene, Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Junggenossen, Kreter und Araber, wie hören Sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden? Ich möchte den Text zusammenfassen, damit wir verstehen, warum machen wir das, weil im Kapitel im Joel gibt es eine Geistesausgießung und wir müssen diese beiden Geistesausgießungen auseinanderhalten und verstehen die Absicht Gottes Handels, warum Gott hier so handelt und was macht Gott in Hiob. Das ist sehr wichtig. Ja, wir merken also, es versammeln sich nur diese Angehörige, es gab einige Unklarheiten, es gab mehrere Sprachen, das ist die Folge von Babel, mehrere Sprachen. Sie haben bis jetzt nicht verstanden, Menschen waren sehr zerstreut, beteten miteinander und dann merken wir, dass dieses Handeln sehr menschorientiert ist, ja, oder egozentrisch, bis dann wieder Gott eingreift. Und Gott sendete den Heiligen Geist und als der Heilige Geist kam, fingen sie an zu predigen. Menschen kommen zusammen und dann merken wir schon, dass der Heilige Geist verbindet. Ja, das ist das, was heute auch in der Gemeinde so sichtbar ist. Wir sind so unterschiedlich, aus unterschiedlichen Nationen, Stämmen, Völkern, wirklich mit unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Prägungen. Ja? Aber der Geist Gottes verbindet uns. Ja? Der macht diese Grenzen hinweg, laut Epheser Kapitel 2. Ja, die Grenzen werden niedergemacht. Da sehen wir, dass jeder in seiner Muttersprache, also es gibt wieder Verständlichkeit, Gott sorgt dafür, dass er wieder verstanden werden kann. Und dann ist keine Verwirrung mehr da, sondern wir merken, dass alle sie in der Muttersprache hören. Also es ist Verständnis wieder möglich. Und damit möchte ich zeigen, dass die Bibel uns ganz klar lehrt, dass Pfingsten, Ereignisse zu Pfingsten nichts anders sind, als die wieder, ich weiß nicht, ob ich so sagen kann, oder Zurückmachung der Ereignisse zu Babel. Wenn man jetzt in der 1. Mose 11 ist und merkt, dass Gott die Menschheit aus seiner Gegenwart entlässt. Und Kapitel 12 sagte er zu Abraham, durch dich werden gesegnet werden alle Menschen, ich will Segen durch dich. Da muss man sich fragen, wie geht das? Und zu Pfingsten wird man die Antwort darauf bekommen, ja? Was passiert ist. Gott segnet durch Abraham, laut Galater 3. Und das ist das Vorwort zum Neuen Testament. Das ist das Vorwort zum Neuen Testament. Gott handelt, Pfingsten ist das Vorwort zum Neuen Testament, ist für jeden Menschen gedacht, es gibt keinen Unterschied, es ist keine Ausgrenzung, es ist wirklich jeder Mensch, der über diese Welt, in dieser Welt ist, war und werden wird, bis zur Entrückung die Gemeinde, ist für jeden Menschen gedacht. Da ist keiner von ausgeschlossen. Ja? Es gibt keine Sprachverwirrung, jeder hört seine eigene Muttersprache. Es gibt eine Einheit der Menschen, nämlich Gemeinde. Und sie ist wieder möglich. Und das ist tatsächlich so, dass da auf der politischen Ebene zwei Menschen aus zwei unterschiedlichen Nationen einfach nur zwei Politiker sind, die ihre Interessen vertreten. Aber in der Gemeinde sind sie Menschen. Gott geliebte Menschen. Da gibt es keine Grenzen in Gottes Augen. Ja, es ist wieder eine Einheit, durch die Gemeinde ist wieder eine Einheit möglich. Und das Leben in der Gegenwart Gottes ist wieder möglich. Ja, das ist das, was Pfingsten macht, wieder möglich macht. Das ist natürlich, Geschwister, sehr schnell. Aber das ist die Grundlage. Nur wir haben zu Pfingsten eine Botschaft gehört. Und diese Botschaft hat uns viele erklärt, was macht der Heilige Geist, was sind seine Aufgaben und so weiter und so fort. Wir haben also eine gute Erklärung bekommen. Aber heute Abend geht es darum, zu verstehen, was Pfingsten ist. Pfingsten ist das Versammeln aller Völker in einer Gemeinde, ja, wo Gott sie entlassen hat. Da versammelt Gott die Menschen in einer Gemeinde. Und das sieht wie folgt aus. Wenn es im Alten Testament eine Reduktion war, also auf Christus hin, ja, das sieht man sehr deutlich, es ist eine Reduktion auf Christus hin, so ist es im Neuen Testament von Christus weg. Wir merken also, es gibt 12 Apostel, dann lesen wir weiter von 72 Jüngern, dann lesen wir in der Bibel von 120 Jüngern, dann lesen wir, und jetzt kommt Pfingsten, und seitdem Pfingsten da ist, lesen wir, dass es 3000 Menschen waren, dann lesen wir, es waren 5000 Menschen, und wir merken also, es ist eine Steigerung. Und diese Explosion, die wir hier erleben, ja, sagt die Bibel dazu, nehmen täglich zu an der Zahl. Also der Unterschied des Alten Testaments besteht darin, zum Neuen Testament, dass dort auf Christus hin reduziert wird, wobei im Neuen Testament vom Christus her gedacht und gelebt wird. Und das ist entscheidend. Und diese Explosion, Geschwister, die geht so lange, bis ein gewisses Ereignis passiert, ja, das explodiert. Und das möchte ich heute erstmal stehen lassen. So. Gemeindebau ist das Großwerden seines Reiches. Und das ist nicht nur damals so, 3000 Menschen, 5000 Menschen, auch heute, in diesen widrigen Umständen, explodiert die Zahl. Und das ist entscheidend zu sehen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass Menschen von der Sünde überführt werden. Ja, das ist ganz entscheidend zu sehen. Und es ist auch gut für uns, diesen Blick, diese Perspektive zu haben. Ja, ich habe das gesagt, es gibt hier von Christus weg diese Perspektive und dann geht das so lange, diese Explosion, bis wir eine entrückende Gemeinde haben. So lange geht die Explosion. Und wenn Sie sagen, was ist eine Gemeinde? Ja, Gemeinde ist nichts anderes wie ein Reich des Sohnes, der auf dieser Welt gebaut wird. Und das ist ein Reich, das expandiert. Das sagt die Bibel. Das expandiert, weil das Wort Gottes keine Grenzen kennt. Warum haben wir das gemacht, Geschwister? Wir haben das deswegen gemacht, damit wir verstehen, wenn wir beim Kapitel 3 sind, damit wir verstehen, dass die Ereignisse im Kapitel 3 sind nicht dieselben Ereignisse, die wir im Apostelgeschichte Kapitel 2 lesen. Das müssen wir auseinanderhalten, das ist ganz wichtig. Ich weiß, dass wahrscheinlich nicht alle hier so kochen oder kochende Sendungen sind. Ich mag das sehr gerne. Bin zwar nicht der Beste, aber ich mag sehr gerne kochen. Aber ich weiß eins, dass wenn man eine Suppe kocht mit Fleisch und dass man wirft Kartoffeln rein, bevor Fleisch gar ist, dann bleibt von der Kartoffel wahrscheinlich nichts über, wenn Fleisch fertig ist. Ja? Und genau das passiert mit unseren biblischen Auslegungen, dass wir dort einfach eine klare Verständnis, klare Reihenfolge nicht haben, sondern wir werfen die Dinge zusammen und wundern uns, dass unsere Ergebnisse dann schwer definierbar sind. Und die Bibel hat ja aber diese Ordnung. Entrückende Gemeinde, grundsätzlich gilt für die ganze Gemeinde, grundsätzlich, daran muss man festhalten, das sind nicht meine Worte, das sind Worte des Apostel Paulus, gilt der Grundsatz, denn Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, und ich darf hier schon mal vorweggreifen, dass Zorn und der Tag des Herrn das Gleiche ist. Ja? Gott hat uns nicht zum Zorn gesetzt, sondern zur Erlangung der Rettung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist der entscheidende Punkt. Wir werden gleich sehen, warum Zorn und Tag des Herrn das Gleiche ist. Und das gilt auch für uns als Gemeinde. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet werden vom Zorn. Und das ist die biblische Lehre, das werden wir gleich in Punkt 3, die biblische Lehre, dass Gott seinen Zorn ausgießt zu dem Zeitpunkt, wo die Gemeinde nicht mehr da ist. Das ist ganz entscheidend. Und daran kann man sich ruhig festhalten. Das ist sehr deutlich in der Gesamtperspektive der Schrift, sehr deutlich zu erkennen. Das Letzte, er sagt, wir warten auf seinen Sohn aus dem Himmel, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Und Zorn ist nicht Hölle, sondern Zorn sind Ereignisse, die auf Erden geschehen werden. Das ist ganz, ganz, ganz gut mitzunehmen. Gut, ich möchte das Ganze mit einem Bild veranschaulichen, bevor wir zum Punkt 2 kommen. Sie können gerne schon an dieser Stelle Ihre Frage formulieren. Ich kenne Sie nicht so gut, wie ich mich kenne. Aber ich bin bereit, mit Ihnen eine Wette einzugehen, dass sie eins in Ihrem Leben nicht stattgefunden hat. Nehmen wir mal an, Ihr Sohn oder Ihre Tochter hat sich schwer gegen, hat sich falsch benommen. Passiert schon mal. Ist in meinem Leben auch passiert, ich habe mich auch falsch benommen. Und mein Vater hat mich dann zurechtgewiesen, hat mich diszipliniert. Und ich bin mir sehr sicher, dass Sie nicht zu diesen Menschen gehören, die, wenn das Kind zu Ihnen kommt und sagt, Papa, Mama, es tut mir leid, es war nicht richtig von mir, ich habe falsch benommen. Und Sie sagen, okay, ich vergebe dir, die Sache ist vom Tisch. Und dann vergehen 3-4 Tage oder Woche und dann sagen Sie, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass das nie passiert, und da sagen Sie, weißt du was, mein Sohn oder meine Tochter, ich habe es mir anders überlegt. Ja, also das mit der Vergebung, das ziehe ich zurück. Also ich habe mir jetzt in diesen Tagen Zeit genommen, um darüber nachzudenken, und ich glaube, dass die Strafe gültig werden soll. Also du musst jetzt richtig diszipliniert werden. Ich kenne sie nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das in ihrem Leben nie vorgekommen ist. Weder sie als Kind im normal guten Zustand, noch sie als Eltern oder Erziehungsberechtigte. Also wir Menschen sind Menschen, die in der Lage sind, unseren Kindern zu vergeben, und zwar so zu vergeben, dass wir mit der Strafe nicht nochmal hinterherkommen. Aber wir behaupten das von unserem himmlischen Vater, dass die Schuld, die wir einmal erlassen bekommen haben auf Kreuz von Golgatha, unsere Vergebung, wenn wir sie einmal empfangen haben und eine Stellung vor Gott als Kinder Gottes haben, dass wir durch irgendwelche Zorn noch gerechtfertigt oder beziehungsweise sauber gemacht werden müssen oder noch reifer gemacht werden müssen, das behaupten oft Menschen. Wenn ich mit Christen mich unterhalte, dann höre ich, die Gemeinde muss irgendwas erleben und irgendwas muss noch passieren, damit die Gemeinde reifer, sauberer ist und so weiter. Geschwister, das ist eine Gotteslästerung im höchsten Grade. Denn wenn das Blut Jesu Christi uns nicht reinigt, reinigt uns nichts mehr. Und da merke ich oft, dass das im Kopf, Köpfen und Herzen der Menschen oft gar nicht gegliedert ist. Wir möchten das ja so heilig präsentieren, aber wir müssen verstehen, dass was uns vom Sünde und vom ewigen Tod befreit, ist nur eins, ist das Blut unseres Herrn Jesus Christus. Sein Opfer. Keine gute Werke, ja, nichts dergleichen, nur sein Blut, nur sein Werk. Und wenn Gott es sich anders überlegt, dann überlegt er es nicht, weil ich so schön oder schlecht bin. Da muss er das Opfer seines Sohnes komplett verwerfen. Merken wir, wie schwierig das wird in unserem Denken. Was Menschen oft behaupten, ja, Gott ist einfach dazu nicht in der Lage, wo er seinen Sohn für uns hingegeben hat, wo wir noch Sünder waren. Jetzt, wo wir seine Kinder sind, durch eine Zeit des Zorns zu laufen zu lassen, es würde bedeuten, er muss seinen Sohn, das Opfer seines Sohnes, komplett verwerfen. Das funktioniert, Geschwister, nicht. Und deswegen möchte ich ermutigen, uns dort an Aussagen Gottes festzuhalten. Wenn ich gerettet werde, dann nicht, weil ich so gut bin oder so cool bin, sondern nur deswegen, weil Gottes Gnade mich gezogen hat, weil sein Blut mich reingemacht hat und weil er mich vom ewigen Zorn befreit hat. Das hat mit mir gar nichts zu tun. Und an diesem möchte ich festhalten. Also wir dürfen uns in unseren Überlegungen solche Gedanken nicht zulassen, dass es gibt nichts, was uns rein macht, außer des Blutes Jesu Christi. So, und jetzt kommen wir zum Joel. Ich habe eine Vorbereitung gemacht, wenn Viktor dann über Kapitel 3 redet, dann sollten wir wissen, dass die Ausgießung des Heiligen Geistes in Kapitel 3 und die Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 2 nichts miteinander zu tun haben. Auch gar nicht, gar nichts. Das ist rein physikalisch, körperlich, nicht dazu in der Lage. Gut, Fragen bis jetzt? Dann gehen wir weiter. Wir wollen uns die Zeit verstehen oder zeitliche Einordnung der Ereignisse. Warum machen wir das eigentlich, Geschwister? Die Bibel sagt uns, mein Volk ist dahin, Hosea 4, Vers 6, weil es ohne Erkenntnis ist. Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Es ist schwierig, wenn wir die Erkenntnis nicht haben und dann stehen wir vor der Verwirrung. Und die aktuelle Pandemie hat mich persönlich etliche Wahrheiten gelehrt. Ich möchte das mitteilen hier. Wir sind geneigt, die aktuellen Ereignisse in die Auslegung der Bibel hineinzulesen. Ich habe mit manchen Menschen gesprochen, da ist man so sehr geneigt, irgendwas, was draußen steht, passiert, geschrieben wird, irgendwie dokumentiert, mitgeteilt wird, da möchte man so gerne in die Bibel hineinlegen. Das ist die erste Neigung, die wir erleben. Die zweite ist, die aktuellen Ereignisse fordern uns heraus, die Bibel unter einem bestimmten Blickwinkel zu interpretieren. Plötzlich sind die Texte so leicht aus dem Gesamtinhalt herausgenommen und wir fangen an, diese unter einem Blickwinkel der aktuellen Ereignisse zu betrachten. Ja, das sehe ich so oft, wenn ich mit Menschen rede, dann ist, bevor ein konstruktives Gespräch ergeben kann, muss man erstmal über eine Stunde all diese Fragen klären, Ordnung reinbringen und dann kann man konstruktiv reden. Das Dritte ist, es ist eine Herausforderung, die Ereignisse der Zeit, also der Endzeit, richtig einzuordnen. Und das muss ich auch mir sagen, das ist ja auch für mich nicht einfach. Ich habe da manchmal Schwierigkeiten Aber immer wenn ich anstoße und dann die Details nicht zuordnen kann, lasse ich sie. Ja. Viertens, es ist wichtig, die biblische Reihenfolge, Ordnung der Ereignisse der Endzeit aber richtig zu verstehen. Ja, Gott hat uns die Zeiten gegeben, er hat nicht gesagt, an dem Tag wird das passieren, an dem Tag wird das. Also die Zeitpunkte sind uns nicht gegeben, aber die Reihenfolge wohl, die ist da. Und wir sollten auch nicht die Zeit hineinlesen. Ja? Und woran halte ich mich, wenn es draußen stürmt? Was ist mein Anker? An was halte ich mich dann? Das ist so der Anlass, warum. Ja? Die Bibel ist das einzige Buch mit der Prophetie und das macht uns zu Menschen, die manchmal auch zu viel interpretieren, spekulieren oder hineinlesen. Das haben andere Menschen nicht. Christen sind das Volk, die Bibel haben und die Bibel ist das einzige Buch mit der Prophetie und wir haben zum Beispiel aus der Prophetie heraus einen genauen Geburtsort Jesu Christi. Wir haben ganz deutliche Beschreibungen, wie die Kreuzung Jesu verlief. Sein Mantel wurde nicht geteilt, ja, und so weiter. Ne? Also wir merken, da gibt es ganz detaillierte Beschreibungen. Ja? Alles erfüllt. Ja? Und das macht uns natürlich auch ein Stück weit sicherer, weil wir wissen, Gottes Wort ist verlässlich. Oder wir haben zum Beispiel die ganze Weltereignisse im Babylonischen Reich, Daniel und Medo-Persischen Reich, Griechischen Reich, Römischen Reich. Wir merken, die Geschichte läuft der biblischen Offenbarung hinterher. Ja, und diese erfüllte Prophetie lehrt uns, dass das Wort Gottes wahr ist, es ist zuverlässig und dass auch die nicht erfüllte Prophetie, die noch aussteht, eintreffen wird. Und jetzt müssen wir uns ein paar Gedanken machen, was Bibel ist. Bibel ist kein Buch der systematischen Theologie. Was meine ich damit? Wenn ich ihr Leben nehme, da werde ich kein Kapitel ihres Lebens finden. Wenn du die Seite aufschlägst, kannst du alles rauslesen, wo dieser Mensch in Urlaub war. Das ist gar nicht so geschrieben in unserem Leben. Sondern es ist geschrieben, wie ganz normal unser Leben geschrieben ist und dann gibt es Tage, wo ich Urlaub gefahren bin. Und wenn ich Sie frage, nennen Sie mir die Jahre, in denen Sie in Urlaub waren, dann werden Sie selber eine Herausforderung haben, diese Jahre zu finden und zu ordnen. So ist genau die Bibel. Die Bibel ist nicht geschrieben, dass man ein Kapitel hat, wo alles über ein Thema steht. Und dann hat man einen zweiten Kapitel, da ist alles über ein anderes Thema. Und die Bibel ist gar nicht so geschrieben, sondern die Bibel ist eine Metageschichte, eine Geschichte auf einer höchsten Ebene. Und diese Geschichte offenbart uns immer dann, wenn der Heilige Geist es will, was geschehen soll. Und das ist auch die Einladung, warum manchmal manche Sachen außer Ruder laufen, wenn wir diese Ereignisse nicht richtig einordnen. Ja, die Zeitbezüge helfen uns, die Aussagen der Bibel besser zu verstehen. Ich bringe ein Beispiel mit. Zum Beispiel sagt Jesus in Johannes 7, wer an mich glaubt, wie das Schiff sagt, von dessen Leib werden Ströme des lebendigen Wasser fließen. Wenn Sie es nur bis hierhin lesen würden, hätten Sie jetzt Schwierigkeiten, das richtig zu verstehen. Was bedeutet das, dass von meinem Leib das lebendige Wasser fließen wird? Was bedeutet das? Und da wäre jetzt eine wirklich große Herausforderung. Aber der Heilige Geist gibt uns eine Erklärung dazu und sagt gleich im gleichen Ansatz, im gleichen Text, da sagt er aber vom Geist, denn die empfingen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Also merken wir, dass die Bibel hier ganz ordentlich eine Geschichte schreibt und lehrt uns, ich spreche hier zu dem Zeitpunkt etwas, was noch kommen wird. Und das sollten wir auch ruhig so auseinanderhalten. Und nicht alles in einen Topf werfen, schön umrühren und dann irgendwas rausholen. Ja, zeitliche Einordnung der Ereignisse und ich. Die biblische Prophetie zeigt mir Gottes Souveränität. Also muss man sich schon vorstellen, alles in dieser Welt dreht sich nach seiner Uhr. Alles. Jeder Präsident, jedes Ereignis geschieht so, wie es geht nichts, kein Haar bei uns fällt runter, ohne dass er es will. Die Bibel lehrt mich, dass Gott souverän ist. Er zeigt mir seine Größe, die Prophetie. Die biblische Prophetie hilft mir, das Handeln Gottes mit dieser Welt zu verstehen. Ja, auch mach mich demütig. Und das ist auch ganz wichtig so, nicht stolz. Wissen, das blanke Wissen, das kann abheben. Und Paulus sagt, das soll schon durch Liebe regiert werden. Das soll schon durch Liebe regiert werden. Das Wissen bläht auf, aber die Liebe macht es möglich, dass man miteinander klarkommt. Die biblische Prophetie hilft mir, mein Leben nicht nach den Weltereignissen auszurichten. Das ist ganz wichtig, ja. Menschen da passiert was und dann ordnen wir wieder alles ganz neu. Und die biblische Prophetie fördert meinen Glauben und nicht nur mein Wissen. Also es ist schon ermutigend, gerade im Buch Joel zu sehen, wie Gott in den letzten Augenblicken dieser Erde eine Bekehrung dem Volk schenkt. Wie Gott seinen Geist ausgießt und wie Gott mit Menschen, mit seinem Volk umgeht. Er hat überhaupt kein Verlangen, Menschen umzubringen. Unser Gott will das gar nicht, dass irgendjemand verloren geht. Ja? Das ist gar nicht seine Absicht. Ja, die biblische Prophetie bewahrt mich vor geistlichen Verirrungen. Und das ist der Punkt, der für mich heute Abend auch sehr wichtig ist. Wenn wir dort zumindest die groben Anker haben, ja, dann stehen wir fest. Groben Anker, nicht alle Details, dann stehen wir fest. Und jetzt kommen wir zum Begriff des Herrn, der Tag des Herrn. Joel erwähnt das einige Male. Und man muss sich natürlich fragen, was ist das für ein Tag des Herrn? Wie darf ich das verstehen? Ja, wir lesen, dass auch das Buch Joel diesen Tag des Herrn super beschreibt. Das ganze Kapitel, das ganze Schreiben vom Joel ist die Beschreibung des Tages des Herrn. Da lesen wir ganz genau, was geschehen wird an diesem Tag des Herrn. Und das ist sehr ausführlich. Der Tag des Herrn wird beschrieben in vielen Einzelheiten und auch die Reihenfolge. Ja? Erst kommt Druck. Ja, da kommt eine Einladung zur Buße, ja, da wird eine Buße stattfinden, jeder, der den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Das ist auch der gleiche Prinzip, der im Neuen Testament steht übrigens. Und dann kommt eine nationale Bekehrung, ja, und dann kommt Ausgießung des Heiligen Geistes. Merken wir, das ist uns allen bekannt. So, was bedeutet der Tag des Herrn? Das sind die fünf Fragen, die wir heute machen wollen. Wie lange dauert der Tag des Herrn? Was ist die Ursache für den Tag des Herrn? Warum ist ein Tag des Herrn notwendig? Und wann kommt der Tag des Herrn? Ich habe mir die Texte aufgeschrieben, damit wir mal sehen, dass der Tag des Herrn im ganzen Alten Testament unter unterschiedlichen Namen existiert. Zum Beispiel Jesaja schreibt darüber, der Tag der Rache des Herrn und das Jahr der Vergeltung. Wir lesen das bei kleinen Propheten, bei Joel und bei Amos zum Beispiel, bei Obadiah, bei Zephania, Obadiah und Zephania, da kommen wir noch hin. Also wir merken, dass die kleinen Propheten einen Löwenanteil zur Erklärung des Tages des Herrn bringen. Und dann lesen wir auch im Neuen Testament weiter. Dieser Begriff kommt 1:1 vor. In den Thessalonicher Briefen, Kapitel 5, Vers 2, da steht der Tag des Herrn, da schreibt Paulus was zu. Aber es gibt auch andere Begriffe, nämlich ein großes Bedrängnis oder Trübsal, je nach Übersetzung, ein kommender Zorn oder grundsätzlich Zorn oder große Bedrängnis. In Offenbarung heißt es die Stunde der Versuchung. Und so merken wir, dass das Gesamtausdruck der Bibel darauf hindeutet, dass wenn man es vereinfacht formulieren kann, dass der Tag des Herrn eine Zeit seines Zorns, seines Gerichtes und der Wiederherstellung Israels ist. Es betrifft etwas sein Volk und seine Stadt, das werden wir noch lesen. Ja? Und die Offenbarung des Johannes ist eine detaillierte Beschreibung des alttestamentlichen Tages des Herrn. Das, was im Alten Testament unter Tag des Herrn läuft, lesen wir in Offenbarung detailliert, was beschrieben ist, in die tiefen Details. Und da merken wir, dass die Bibel ein Buch ist von einer Person mit einer Geschichte. So, die Dauer. Wenn ich da oben die Dauer schreibe, dann hole ich den Text nur, um die Dauer zu lesen und nicht den ganzen Sinn des Textes zu verstehen. Wir lesen also da einmal 70 Wochen, das ist die Gesamtdauer. Da lesen wir, das ist Daniel Kapitel 9, Vers 29. Dann lesen wir in 27, er wird vielen einen Bund schwer machen, eine Woche, 7 Jahre lang, und in der Mitte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer abschaffen und in Heiligtum und stehenden Gräuelbild der Verwüstung anrichten, bis das Verderben, das beschlossen ist, sich über die Verwüstung ergießen wird. Ich möchte einmal zurückmachen, ich habe etwas vergessen zu fragen. Wenn wir diesen Text lesen, Geschwister, ich habe eine Frage. In der ersten Zeile, was ist für Sie das wichtigste Wort? Kann man das lesen überhaupt von vorne? Ich weiß nicht, ich lese das so gut, aber ihr seid erst so weit entfernt. Was ist Ihrer Meinung nach das wichtigste Wort? Ah, Volltreffer. Danke, Andreas. Alles, was da geschehen wird, der Tag des Herrn, betrifft dein Volk und deine Stadt. Und das ist der Schlüsselvers zum Verständnis vom ganzen Tag des Herrn. Es geht um sein Volk und um seine Stadt. Darum geht es. Das ist das Gleiche vorne. Verhängt über dein Volk und über deine heilige Stadt. Und das ist der Inhalt des Tages des Herrn. So, Kapitel 12, Vers 11 steht, um der Zeit an, dass heilige tägliche Opfer abgeschafft ist und das Gräuelbild der Verwüstung abgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wir merken also, dass die Bibel uns ganz klare Zeiten gibt. Das ist circa 3,5 Jahre. Oder das nächste ist Offenbarung, da ist ein Text aus Offenbarung, Offenbarung 11, 2 bis 3, da lesen wir von 42 Monaten oder von 1260 Tagen. Das deckt sich. Beide Testamente sagen, wie lange die Zeit dauern wird, also wird genau 7 Jahre sein. Wir machen ja nicht ein Studium über die gesamte Studium. Es geht nur darum, wenn wir vom Joel lesen, wie lange ist die Zeit, der Tag des Herrn, wie lange ist das? Das sind 7 Jahre. Und dann möchten wir uns diese Ursache angucken. Die Frage ist, ja, warum ist dieser Tag überhaupt notwendig? Wie ist das passiert, dass das kommt? Wie passiert das? Und die Antwort ist ganz einfach, das ist die Ablehnung der Messianität Jesu Christi. Das Volk Israel hat Messias abgelehnt. An seinem Tod stand, über sein Kreuz stand ein Zettel, das ist der König der Juden. Und das war ein Spott von der Perspektive der Juden damals. Sie haben ihn abgelehnt. Und dieser Tag des Herrn wird dazu gebraucht werden, jetzt greife ich ein bisschen voraus, bis sie das mit dem ganzen Herzen und mit dem ganzen Glauben sagen werden, das ist unser König. Die Ablehnung Messias, das ist das. Das sieht man in Matthäus Kapitel 12. Wenn Sie mal heute Zeit finden, lesen Sie Matthäus Kapitel 12. Da lesen Sie Folgendes, dass bis zum Kapitel 12 Jesus unterwegs ist in Israel. Und selbst der erste Missionsbefehl in Kapitel 10 ist dafür da, damit die Missionität Jesu. Er schickt seine Jünger und sagt, geh zu dem Volk Israel und verkündigt das. Ja, das war ein zeitbegrenzter Missionsauftrag. Aber wir lesen das, dass er in Kapitel 12 abgelehnt wird. Und ab Kapitel 12 ändert sich der Dienst des Jesus. Und dieser Dienst ist dann nicht mehr Richtung Volk gerichtet, sondern Richtung seiner Aposteln. Und da erkennen wir, das ist ganz kurz gefasst, dass Jesus abgelehnt wurde. Jesus weist sich als Messias aus. Er verbringt mehrere Wunder und zeigt ein messianisches Wunder. Das Volk ist bereit, ihn als Davids Sohn anzuerkennen. Das Volk will es. Aber die Pharisäer lehnen sie als Jesus als Messias ab und sagen, dass der ist, macht das mit Beelzebul. Und die Ablehnung Jesus ist eine nicht vergebbare Sünde. Dieses Geschlecht, was damals gelebt hat, das war eine nicht vergebbare Sünde. Und die Ablehnung Jesu durch die Pharisäer, das dringt in das ganze Volk. Das heißt, das ist nicht nur Pharisäer, sondern sie haben auch dafür gesorgt, dass das Volk genauso das annimmt. Denn nicht umsonst haben sie geschrieben, kreuzigt ihn. Kreuzigt ihn. Und das ist das große fatale Ereignis, was im Volk Israel ist, dass sie Messias abgelehnt haben. Und diese Ablehnung des Messias, sie wird dafür sorgen, dass es einen Tag des Herrn geben wird, wo sie ihn anerkennen werden müssen, und zwar mit ganzem Volk. Und deswegen ist auch im Kapitel 2, im Kapitel 3, die Ereignisse im Joel, die sind so über das ganze Volk, da sind alle, da sind junge, alte, Priester, alle, sind alle mit im Begriffen, das ganze Volk soll Buße tun. Keiner ausgenommen. Und dann das Ziel des Tages des Herrn, warum findet das? Und das ist auch wiederum, was Joel uns zeigt. Warum machen wir das, Geschwister? Weil immer, wenn wir diesen Begriff Tag des Herrn lesen, wir werden den nochmal bei Zephania begegnen, wir würden den auch bei Amos begegnen, Kapitel 5, Vers 18 und 20, schreibt Amos auch über Tag des Herrn. Wir werden den nochmal bei Obadja begegnen. Obadja ist das kleinste Buch unter den kleinen Propheten. Der Tag des Herrn ist ein großer Anteil unter den kleinen Propheten. Und immer wenn wir dann soweit sind, dann wäre es schön, wenn wir das assoziieren und verstehen, dann, aha, es gibt einen Zeitpunkt, wo Gott alles wieder zurechtrichten wird. Und dieser Zeitpunkt, was ist das Ziel von diesem Tag des Herrn? Warum muss er da sein? Er hat dreifaches Ziel. Das erste ist, den Bösen ein Ende setzen. Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam, zornig, grimmig die Erde zu verwüsten und die Sünder von ihr zu vertilgen. Das wird dem Bösen ein endgültiges Ende bereiten. Das zweite ist, es wird die Noch ein Text. Es wird die Erde mit Krachen zerbrechen, zerbersten und zerfallen. Die Erde wird taumeln, wie ein Trunkener wird hin und her geworfen werden, wie eine schwankende Hütte. Denn ihre Missetat drückt sie, dass sie fallen muss und nicht wieder aufstehen. Der Tag des Herrn ist der Zeitpunkt, wo Gott dem Bösen ein Ende bereitet. Das Böse ist zu Ende gekommen. Es ist vorbei. Und dann lesen wir, es gibt eine weltweite Erweckung, ansatzweise auch in Joel, aber sehr starke Offenbarung. Die Texte sind jetzt größer, aber der kurze Text steht in Matthäus-Evangelium, Kapitel 24. Und es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen, sagt Jesus. Kapitel 24 und 25 ist die Endzeitrede. Und das betrifft das zweite Kommen Jesu Christi. Weil die Jünger sind in Kapitel 24, ganz am Anfang, stellen sie Fragen. Wann wird das geschehen? Wann kommst du? Das hat nichts mit Entrückung zu tun, Geschwister. Für Entrückung gibt es keine Punkte in der Bibel. Wir wissen keinen einzigen Detail, wo wir sagen können, morgen wird entrücken oder bei dem und dem Umstand oder bei dem und dem Zeitpunkt oder mit dem Ereignis. Das gibt es nicht in der Bibel. Entrückung tritt ein, wenn Gott meint, jetzt ist der Zeitpunkt da. Aber für das Kommen des Herrn, unseres Herrn Jesus Christus, da sind Zeitpunkte gesetzt und Ereignisse gesetzt. Und auch hier merken wir schon, dass es wichtig ist, dass wir das nicht durcheinander bringen. Auch hier ist es wichtig zu verstehen, dass Entrückung und das Kommen des Herrn nicht ein und das gleiche Ereignis ist. Genau wie ein Kind Gottes und ein Jünger Gottes nicht das gleiche ist. Und in Kapitel 25, wo es dann geht von den 10 Jungfrauen, die das Gleichnis, da steht, dann wird aber das Reich, und dann kommt dann aber. Ja, wann dann? Wenn wir dieses dann klären, das ist der Tag des Herrn, dann können wir einordnen, wann das gleich sein wird. Wir lesen auch, und ich hörte die Zahl derer, das ist die Offenbarung, die versiegelt wurden, 144.000, und die Versiegelten waren aus allen Stämmen Israels. Also das ist etwas Herrliches passieren, was wir aber so nicht mehr erleben werden. Ich lese den Text, der ist zu wunderschön. Danach sah ich und sie eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron, vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme, das Seil ist bei dem. Merken wir, wie das auf dem Neuen Testament abspielt, auf den Einzug Jesu. Aber da wird gerufen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron und ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit am. Was für eine Anbetung. Und dann lesen wir das Resultat. Und einer der Ältesten fing an und sprach zu mir, wer sind diese, die mit dem weißen Kleidern angetan sind? Und woher sind diese gekommen? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal. Das ist das deutlichste männliche Wort für den Tag des Herrn. Aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen im Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron ist, sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie werden nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf ihren Lasten die Sonne oder irgendeine Hitze, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu der Quelle des lebendigen Wassers und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und glauben Sie mir, Geschwister, die Bibel sagt, die dort leben werden, die werden wirklich Tränen haben. Zum Zeitpunkt des Trübsals oder des Tages des Herrn. Ja, und das letzte Ziel ist, die Zerstreuung Israels beenden. Das ist zum Glück ein Punkt, was man nicht hinterfragen muss. Wir wissen, dass Israel zerstreut ist. Und 1948 ist wieder ein Staat gewesen. Bis dahin war Staat Israel gar nicht da. Das war eine Zerstreuung, war gar nicht gegenwärtig. Aber wir merken hier, dass dieser Tag dafür da sein soll, um die Zerstreuung Israels zu beenden. Und ich Daniel, sah und siehe, es standen zwei andere da. Einer an diesem Ufer des Stroms, der andere an jenem Ufer. Und er sprach zu dem Mann in Leinenkleidern, der über den Wassern des Stromes stand, wann sollen denn diese großen Wunder geschehen? Und ich hörte den Mann in Leinenkleidern, der über dem Wasser des Stromes stand, erhob seine rechte und linke Hand auf in den Himmel und schwor bei mir, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit werden soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Also wir merken, es gibt ein Ende. Also es gibt einen ganz klaren Anfang und es gibt ein ganz klares Ende. Und interessanterweise, dass der gleiche Text bei einer anderen Übersetzung anstelle von Zerstreuung eine Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes. Das ist der Widerstand Israels. Momentan ist Israel so gegen. Ja, die wollen Messias, unseren Herrn Jesus Christus, Messias gar nicht wahrhaben. Die sind dagegen, die widerstreben sich. Viele kommen zum Glauben. Aber gerade Joel lehrt uns, dass im Kapitel 1 so ein Druck herrschen wird, dass es ein Hinzuwenden geben wird zum Herrn. Und damit ist der dritte Punkt, wenn der Widerstand des Volkes Israels aufgegeben ist. Was hat das mit Joel zu tun? Wir merken also, dass die Zerstreuung oder Widerstand Israels zu beenden im Joel 1 bis 2 beschrieben ist. Wir merken also, dass eine weltweite Erweckung zu bringen, zum Teil zumindest, zum Teil sage ich bewusst, in Joel Kapitel 3, Vers 5 beschrieben ist. Da ist das neutestamentliche Prinzip, wer den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Und wir merken, dass dem Bösen ein Ende gesetzt werden wird, Joel 4. Und da sehen wir, dass Joel damals schon den Tag des Herrn sehr gut beschrieben hat. Vielleicht nicht so detailliert, wie das die Offenbarung macht, vom Kapitel 6 bis Kapitel 19. Aber trotzdem sehr detailliert. Ja? Das ist unser Joel. Er beschreibt uns den Tag des Herrn. Und jetzt fragt mich natürlich, ja, wie stehe ich dazu? Dass wir gleich die Frage kommen. Haben Sie Fragen dazu? Ich mache es bewusst schnell. Das sind unheimlich große Schritte zwischen. Und das ist momentan heute gar nicht die Aufgabe, die einzelnen Distanzen oder die einzelnen Puzzlestücke zu füllen. Das Ziel, was wir machen, ist, die Ereignisse des Propheten Joel einzuordnen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass es vom Tag des Herrn geht und dass es um sein Volk und seine Stadt geht. Und dass es dann Endzeitereignisse sind, die vorher so nie da gewesen sind. Und dass es die Gemeinde gar nicht betrifft. Und dass die Ausgießung des Heiligen Geistes im Joel 3 nichts mit der Ausgießung des Heiligen Geistes in Johannes Apostelgeschichte 2 zu tun hat. Wenn man das zusammenhalten kann, auseinanderhalten kann, dann haben wir heute schon viel gewonnen. Denn gerade Kapitel 3 ist das Kapitel, was heute in der Christenheit dafür sorgt, dass Menschen behaupten, es müssten zweite, dritte Erfahrung werden, dann bist du erst gerettet und so weiter. Es gibt wir müssten eine weitere Ausgießung des Heiligen Geistes empfangen oder erleben. Die Apostelgeschichte 2 ist das wichtigste Wort in der Apostelgeschichte, ist Geschichte. Das wird sich nie wiederholen, ist Geschichte. Es wird auch die Ausgießung des Heiligen Geistes wird sich auch nie wiederholen. Zumindest nicht für die Gemeinde. Okay. Welcher Begriff?
Der Begriff Volk, also Volk Gottes. Aber es ist halt nur als Ergänzung, wie du es ja auch schon gesagt hast, dass das Kapitel der Gemeinde mit der Gründung quasi abgeschlossen ist. Und in dieser Zeit, in dieser Zwischenzeit, diese Gemeinde auch als ein Volk bezeichnet wird, aber eben nicht das Volk jetzt aus Daniel in diesem Fall ersetzt. Aber nur nochmal vielleicht stellen Sie
Frage. Philipp, danke. Wir können gleich eine kleine Übung machen. Herr Jesus, als er die Bergpredigt, die Endzeitrede spricht, zitiert er den Propheten Daniel. Und ich frage mal an Sie, Geschwister, der Daniel, hat er irgendwas von der Gemeinde gewusst, als er sprach mit deinem Volk und mit deiner Stadt? Merken wir, wo unser Problem ist. Je näher wir zum Ende sind, der Erfüllung, je näher, umso klarer wird das Ganze. Und jetzt ist unser Problem, dass wir mit den Informationen, die wir jetzt haben, Sachen in die Texte, die damals geschehen sind, hineinlesen, dass ein normaler Bürger damals, Mensch, es sei denn, der Heilige Geist offenbart ihm das, niemals verstehen würde. Ja, das sieht man am besten bei den Jüngern. Herr, ist jetzt die Zeit, dass du dein Reich aufrichten wirst? Apostel Petrus brauchte etliche Zeit, dass in die Gemeinde nicht nur aus Juden besteht, sondern aus allen, Da musste etwas, ein Leintuch vom Himmel kommen und der Herr musste ihm sagen, was ich rein gemacht habe, darfst du nicht für unrein halten. Also merken, das hat einen kleinen Verständnisdauer gehabt, bis das angekommen ist in ganze Tiefe. Und wenn wir, unser Problem ist heute, dass Matthäus Evangelium ist hier gelebt, hier geschrieben und hier gelesen. Aber dazwischen ist Philippa, ist Epheser, ist Galater, ist und so weiter, Thessalonicher und so weiter und Offenbarung. Und jetzt holen wir das ganze Information raus und bringen zum Lesen des Matthäus-Evangeliums und stellen fest, das muss das bedeutet haben. Dabei, die Menschen, die da gelebt haben, haben die damals von der Gemeinde was gewusst? Ganz und gar nicht, aber wir haben diese Information. Und deswegen ist diese Ordnung so wichtig, Geschwister, wenn wir Bibel lesen. Es ist nicht meine Ordnung, sondern das ist die Ordnung der Heiligen Schrift, der wir uns unterwerfen müssen. Ja, was ist mein Fokus? Was soll ich damit machen? Ich bin heute gar nicht ein Jol, ich bin jetzt ziemlich am Ziel. Was soll ich machen mit dem Ganzen, was wir gerade gehört haben? Es geht da gar nicht um mich, es geht um Volk Israel und um die Stadt Jerusalem. Was soll ich damit machen? Und ich habe heute uns, gerade in Anbetracht dessen, was wir erleben zusammen, ich habe Folgendes mitgebracht. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist unser Inhalt. Ja? Wir sollten lernen, in unserem Herrn zur Ruhe zu finden. Das ist entscheidend. Die Pandemie war für mich eine gute Übung daran. Die hat gezeigt, wo bin ich verwurzelt? Sind meine Wurzeln tief? Oder flippe ich jetzt aus und habe dann diesen Chaos und unterwerfe mich diesem Chaos? Was mache ich da jetzt? Ich muss mich an diese Worte erinnern, Geschwister. Euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist der erste Punkt. Ja, ihr seid geliebt. Und wenn du ein Kind Gottes bist, hat Gott schon alles bezahlt. Das zweite ist, denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, also wir waren noch Feinde, da starb er schon für uns. Das ist der Hauptaussage. Wir waren noch nicht seine liebe Kinder, wir waren noch Feinde. Da starb er schon für uns. Und wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Dann merken wir auch, eine klare Ordnung hilft. Halte die Ordnung und die Ordnung hält mich. Andersrum, halten Sie die Ordnung und die Ordnung hält Sie. Und das Letzte, was ich mitbringe heute Abend, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat, aber ihr werdet meine Zeugen sein. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, Zeugen zu sein. Ich habe festgestellt, dass es mir manchmal in diesen Umständen viel einfacher geht, über die Aufrichtigkeit oder über die Ereignisse zu analysieren, zu verstehen, darüber zu reden. Manchmal viel einfacher. Das fällt mir viel einfacher manchmal. Und ich muss wirklich daran arbeiten, dass ich bewusst ein Zeuge bin. Das kommt nicht von alleine. Herr Jesus sagt zu uns, zu seinen Jüngern, es gebührt euch nicht Zeit oder Stunde zu wissen. Der Entrücken wird geschehen, Geschwister, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber in der Zeit, wo wir unterwegs sind bis zum Entrücken, wann auch immer sie geschieht, vielleicht heute Abend, ich weiß es nicht, vielleicht morgen, vielleicht eine Woche später, ich habe keine Ahnung, die Bibel sagt uns das nicht. Die Bibel sagt aber, sie wird geschehen. Und der Jesus sagt, das reicht. Das reicht. Deswegen sagt er hier, aber ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Samaria und bis ans Ende der Welt. Und das wünsche ich uns, dass wir als Gemeinde fest sind als seine Kinder und dass wir daran vertrauen, dass er in seiner Macht in der Lage ist, uns vom ewigen Zorn zu befreien. Das wünsche ich uns, dass wir in seiner Liebe gegründet zur Ruhe kommen und festhalten an diesen Worten, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. Das ist unser Haltpunkt. Und was auch immer passiert, Geschwister, es passiert nichts, was Gott nicht wollte. Ja. Und so wünsche ich Ihnen beim Studium des Joelsbuches zu erkennen, wie großartig Gott regiert. Bevor Kapitel 4 kommt, gibt es unheimlich starke Bemühungen Gottes, Menschen zur Bekehrung zu bringen. Das ist unser Herr. Und solange er nicht gekommen ist, lass uns da mitmachen, solange wie es geht halt. Der eine macht das vielleicht in einer persönlichen Diskussion, der andere macht das beim Grillen, der andere noch wie anders, wie Gott Ihnen oder mir die Gelegenheit bietet. Amen. Fragen hierzu? Gut, dann würde ich diesen ersten Teil mit dem Gebet beenden. Darf ich bitten, sofern es möglich ist, dazu aufzustehen.